Wie lange darfst du Daten speichern? Wie lange darf deine Firma Daten speichern? Wie lange darf dieses Studio hier Daten speichern? Da gilt nur das ganz allgemeine Datenschutzrecht. Dazu habe ich diese Bücher hier mitgebracht, ja, im TDDDG. DDDG, genau. Es steht nicht drin, ich muss Nutzungsdaten lange speichern. Ja, also wenn Microsoft wollte,
könnte... Aber das Passwort rausrücken.
Genau.
Stand der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Der Stand der Technik, Folge 18 mit Lutz
und Daniel.
Lutz, ich freue mich, dich zu sehen. Heute, worüber unterhalten wir uns?
Über Vorratsdatenspeicherung.
Ja, ich habe Fernsehen geschaut, Tagesschau, und auf einmal kam dieses alte Thema da. Ich weiß gar nicht, wo es hochgepoppt ist. Ich glaube, um den Einsatz von dieser Überwachungssoftware, Palantir oder sowas.
Die Software von Palantir, genau. Gotham heißt die Software, glaube ich.
Und da habe ich mich gefragt, da frage ich doch mal jemanden, der sich mit auskennt. never ending story. Wie steht es um die Vorratsdatenspeicherung jetzt in der neuen Bundesregierung? Weißt du da was zu?
Ja, also man muss mal wirklich sagen, das ist ja wirklich eine never ending story. Und da gibt es immer wieder gesetzgeberische Versuche, irgendwas zu regeln und regelmäßig dann Verfassungsbeschwerden und Urteile vom Bundesverfassungsgericht, vom Bundesverwaltungsgericht, aber auch vom EuGH, die das Ganze auf unterschiedlicher Ebene dann wieder kippen, weil es gegen Grundrechte verstoßen hat. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, sozusagen. Ja? Nur um diesen einen Historiker-Schmankerl zu machen. Ja? Also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ja, das ist nicht, also das haben die 1949 nicht ins Grundgesetz reingeschrieben, weil damals gab es die Idee noch nicht, aber das ist ja quasi bei so etwas, man will jetzt nicht sagen Vorratsdatenspeicherung, ja, aber als das Volkszählungsgesetz aus den 80ern.
Ach, ich erinnere mich.
Ja, das ist also zu einer Zeit, wo man in der DDR noch mit Lochkarten arbeitete und so, ja. Und da empörte man sich darüber, dass Namen und Beruf und Verdienst und verschiedene Daten gespeichert werden über alle und dass das dem Staat zur Verfügung steht. Das hat ein ungutes Gefühl ausgelöst und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das steht jetzt zwar nicht so ausdrücklich im Grundgesetz, aber wir lesen da rein das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und dieses Recht gebietet es, dass jeder selbst bestimmen kann darüber, wer über ihn welche Informationen speichert. Und das verträgt sich nicht mit diesem Volkszählungsurteil. Also das sozusagen als historische Grundlage dazu.
Ja, spannend.
Und jetzt machen wir aber sozusagen einen zeitlichen Sprung, ja, weil sonst wird's viel klein.
Also damals war die Volkszählung, ich erinnere mich da tatsächlich noch dran, es klingelte jemand bei uns an der Tür. Also ich glaube, man hat dann da ganze Horden von Studierenden rekrutiert, die neben Studijobs diesen Riesenbogen. Und das war wahrscheinlich auch in der Tagesschau eine Riesendiskussion genau um diese Frage.
Der gläserne Bürger anlasslos alles von allen gespeichert. Es war ja wirklich viel. Ne? Es waren nicht nur irgendwie 2, 3, 4 Datenpunkte von jedem, sondern...
Der gläserne Bürger und heute ist jeder in...
Wenn die damals gewusst hätten, was
Google alles und Microsoft reinschreiben.
Microsoft, die neueste KI-Surface-Anwendung ist ja, dass das alle 5 Sekunden einen Snapshot macht von deinem Rechner, damit du die KI dann fragen kannst, hör mal, wo habe ich denn vor 3 Jahren das Foto von dem Jupp gespeichert? Ne? Und weil da so viele Snapshots gespeichert sind, kann der dir sehr genau sagen, ja, aber guck mal da.
Ja, also die sind ja nicht bei dir gespeichert, die sind ja bei Microsoft.
Ja, also es heißt, die sind ganz lokal gespeichert. Aber ach so. Wir schweifen ab. Also man muss nämlich hier mal sortieren, Vorratsdatenspeicherung, wer ist denn, was ist die Idee? Ja, die Idee ist nicht, dass alle dauernd immer alles auf Vorrat speichern, sondern dass Telekommunikationsanbieter Dinge speichern. Das ist die Grundidee. Und zwar... Telefonverbindungsdaten, also nicht nur sozusagen die Stammdaten von jemandem, sondern die Verkehrsdaten, wie man so schön sagt, wer wurde wann angerufen, aber auch von einem Internetzugangsanbieter die IP-Adresse, wer hatte wann welche dynamische IP-Adresse zugeordnet und was man da sonst noch sozusagen an Verkehrsdaten speichern kann. Das ist die Idee und deswegen ist das in Deutschland im Telekommunikationsgesetz gespeichert. Lange Zeit in 113a bis G Telekommunikationsgesetz und heute im neuen, seit Dezember 2021, im 175 fortfolgenden Telekommunikationsgesetz. Ja.
Man bemerke, im juristisch neuen
1900, ja, genau. 1921 hat der Kaiser verfügt. 2021. Und das steht da zwar im Gesetz, dass man verpflichtet ist, das zu speichern, aber weil auch da die Gerichte gesagt haben, das verstößt, weil es wieder pauschal und sozusagen anlasslos von allen gespeichert wird. 10 Wochen sollten da IP-Adressen gespeichert werden. Das verstößt gegen Grundrechte und die Behörde, die das durchsetzen würde, die BNetzA, unsere besondere Freundin wird das hier in dem Podcast, merke ich gerade, die hatten wir auch beim Data Act und werden sie wieder beim AI Act haben. Die BNetzA hat im Prinzip gesagt, ach wisst ihr was, das lassen wir jetzt mal erstmal. Bis sich das geklärt hat vor Gericht, das lassen wir jetzt erstmal. Mal gucken, was der Gesetzgeber jetzt demnächst macht, aber wir lassen das jetzt erstmal. Und das ist die Lage in Deutschland. Da steht was im Gesetz, aber das wenden wir nicht an, weil wir haben verfassungsrechtliche Bedenken. Und die Idee ist eben nur Telekommunikationsanbieter. Und jetzt müssen wir noch genauer hingucken. Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste. Das ist heute mega wichtig, weil du wirst ja wahnsinnig leicht Anbieter von einem Telekommunikationsdienst. Wenn du sozusagen eine Mitarbeiter-Kommunikations-App anbietest, kannst du als Arbeitgeber schnell ein TK-Anbieter werden.
Ja, oder wenn du beteiligst dich als WLAN, machst ein WLAN auf und Free-Netz für alle.
Ganz genau sowas, ja. Oder ein Oldschool-Forum könnte nach den heutigen Regeln, ja.
Du meinst das, was ich gerne
das, ja, lese? Genau, eine News-Group. So, aber nein, hier geht es um Anbieter öffentlich zugänglicher. Ja, mit dem WLAN kannst du natürlich tatsächlich doch noch darunter kommen. Aber dann müsstest du dich darum kümmern. Jetzt kann man aber auch überlegen, naja, wo hinterlassen wir denn sonst noch digitale Spuren, wo das eigentlich interessant sein könnte, Regeln dazu? Ja, also ein normaler Webseitenbetreiber ist nicht erfasst, ein normaler App-Anbieter ist nicht erfasst. Das, was wir mit dem alten Begriff Telemedienanbieter bezeichnet haben und was wir heutzutage einen Anbieter eines digitalen Dienstes nennen, die sind nicht erfasst von diesen Regeln zur Vorratsdatenspeicherung.
Also das heißt, wenn ich jetzt per WhatsApp mich an Kinder und Jugendliche ranmache, dann könnte man es darüber weniger gut verfolgen, beziehungsweise WhatsApp wäre nicht verpflichtet, meine Kontaktdaten zu speichern.
Sozusagen das Neue, eine der neuen Sachen ab Dezember 2021 ist ja, dass die sogenannten Over-the-Top-Dienste, die also sozusagen auf der Kommunikationsleitung aufgesetzt werden, die reinen Kommunikationsdienste dahinter, wie WhatsApp, dass die auch erfasst sind jetzt als Telekommunikationsanbieter. Jetzt hast du WhatsApp als Beispiel gebracht. Jetzt muss ich den Wortlaut noch genauer ziselieren an der Stelle. Ja, also es gilt für Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste für Endnutzer, bei denen es sich nicht um nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste handelt. Und jetzt kann man bei viele reine Chat-Apps sind ja völlig unabhängig von der Nummer. Aber WhatsApp knüpft den Account an die Nummer. Und deswegen ist so ein bisschen es sozusagen, wenn das alles tatsächlich angewendet würde, dann wäre es jetzt spannend zu überlegen, fällt WhatsApp darunter oder nicht.
Okay, und bedeutet aktuell, wie ist der Stand? Du sagst.
Ja, aktuell ist der Stand ein Telekommunikationsanbieter. Der hat das Verbot, IP-Adressen und andere Verkehrsdaten lange zu speichern. Da gibt es auch ein BGH-Urteil zu, wie lange man, also man darf IP-Adressen, dazu habe ich diese Bücher hier mitgebracht, ja, im TDDDG, steht heutzutage, dass ein Telekommunikationsanbieter IP-Adressen sehr wohl zur Behebung von Störungen oder von Missbrauch speichern darf. Und da kann man sich überlegen, wie lange brauche ich das denn im Durchschnitt? Und dann redet man so von 7 Tagen, hat der BGH mal 2011 gesagt. Oder vielleicht sind es auch viele Speichern nur für 5 Tage. Da kann man nicht so besonders viel nach. Ne? Das ist deutlich weniger als 10 Wochen, muss man jedenfalls sagen.
Das ist ja, bevor eine Strafverfolgungsbehörde davon Nutzen ziehen könnte, sind die Sachen ja schon wieder gelöscht.
Genau. Es reicht noch gerade so für die illegalen Download-Fälle. Ne? Wenn du schnell merkst, ja, diese IP-Adresse was runtergeladen, kann man da schnell mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft rauskriegen, welcher Anschlussinhaber war es. Aber so schnell müsste die Polizei dann sein. Alles andere geht nicht in Deutschland. Und weißt du, wo die Polizei dann deswegen viel lieber fragt? Bei Telemedienanbietern, beziehungsweise heute bei den Anbietern digitaler Dienste. Weil während die Telekom und Vodafone und wie sie alle heißen, deine IP-Adresse nicht speichern dürfen, steht so ausdrücklich im TKG und in diesen schönen Gesetzen hier, gilt für die Frage, wie lange darf denn jeder andere Daten speichern? Wie lange darfst du Daten speichern? Wie lange darf deine Firma Daten speichern? Wie lange darf dieses Studio hier Daten speichern? Da gilt nur das ganz allgemeine Datenschutzrecht. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gilt das berechtigte Interesse. Wie lange speichern wir denn so alle auf unseren Webservern IP-Adressen in Log-Files? Na, ich würde mal sagen, deutlich länger als 5 Tage im Durchschnitt.
Ist ja auch ein berechtigtes Interesse. Wenn jemand meinen Server angreift, muss ich ja nochmal nachvollziehen können, was ist da passiert. Also ja, 15, 20 Tage, dann hast du nochmal eine gewisse Karenzzeit, bis die Löschung dann tatsächlich durchgeführt ist, bis es vielleicht auch von allen Backups runter ist.
Ich hätte jetzt auch so Pi mal Daumen 30 Tage ist so ein Durchschnittswert, mit dem man wahrscheinlich, den man erwarten darf, ne? Gibt auch, ich habe immer wieder Diskussionen mit Mandanten, die sagen, ach, das hätten wir gern länger, ne? So, weil das irgendein Administrator bei uns sagt. Ich sage dann immer, man sollte eine gute Begründung dafür haben, aber andererseits sage ich auch immer, es gibt jetzt keine konkrete Rechtsprechung, die mal durchdekliniert hat, weswegen das nicht 45 Tage im Durchschnittsfall gespeichert wird.
Mit einer guten Auswertung hinten dran brauche ich keine Cookies. Und
ja, so, was spare ich dadurch an Daten? Ganz genau, ja. Ganz genau. Also, aber ich finde das faszinierend, oder? Also,
nicht nur sparen, ich kann natürlich gucken, wer kam da wieder und da hat was.
Ja, richtig. Aber ich spare mir das Google-Tool für die Analyse und das ist ja vielleicht ja, insgesamt datenschonender. Genau. Und
also wir waren bei der Polizei, die lieber.
Ja, man muss sich nämlich jetzt klar machen, während der TK-Anbieter, der hat Regeln, die sagen, du darfst nicht speichern, du musst aber hier Vorratsdatenspeicherung machen, aber das setzen wir jetzt gerade aus. So. Bei den Webseitenanbietern, bei den App-Anbietern, bei den digitalen Diensteanbietern, da gibt es Regeln, die sagen nicht, du darfst nicht speichern, sondern da gibt es Regeln, die sagen, wie ist denn das Auskunftsverfahren für Nutzungsdaten? In welchen Fällen kann denn welcher Nachrichtendienst und welche Polizeibehörde was genau anfragen? Und da gibt es sogar eine Regelung, § 23, Auskunftsverfahren bei Passwörtern oder anderen Zugangsdaten. Da, wenn man das so nicht kennt, erwartet man das eigentlich nicht so, dass das in deutschen Gesetzen so drin steht. Aber wenn es um heftige Straftaten geht, steht da durchaus drin, und das wurde bisher nicht vom Bundesverfassungsgericht oder ähnlichen Gerichten verboten, da steht drin, du kriegst sogar die Passwörter von jemandem.
Gab es ja in den USA den Fall mit Apple, wo Apple gesagt hat, nein, geben wir nicht raus, die Verschlüsselung vom iPhone von, ich glaube damals, das war irgendwie
Stimmt.
ein terroristischer Anschlag und dann hat man denjenigen da gefangen irgendwie und man wollte dann sein Handy auswerten, was er, mit wem er kommuniziert hat und Apple hat aber die Verschlüsselung nicht rausgerückt.
Und dann ist aber die Frage, kann ich das brechen? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, das zu brechen?
Aber
Kann ich mir Technologien zulegen, die mir das denn demnächst erlauben, das schneller zu brechen und so
weiter? Das ist ja eine interessante Frage, weil der Staat dann hingeht und es einfach bricht, weil die Verschlüsselung aufbricht. Während er natürlich auch sagen kann, du lieber Hersteller, gib sie mir. Und da sind wir wieder in der nächsten Frage. Eine sichere Verschlüsselung soll natürlich weder von einem Staat noch von irgendjemand anders aufgebrochen werden können, denn dann ist sie nicht mehr sicher. Und das heißt, es besteht auch immer die Gefahr, dass Leute, die nicht befugt sind, sie oder gesetzlich befugt sind, sie aufzubrechen, sie trotzdem aufbrechen. Also interessanter Punkt. Also das heißt, in Deutschland wäre der Staat befugt zu sagen, du Diensteanbieter, gib mir bitte, oder du Telekom-Unternehmen, gib mir bitte die Passwörter raus.
Du Telekom-Unternehmen, nein. Du Anbieter eines digitalen Dienstes, ja.
So, jetzt ist die Frage, ist Apple Anbieter eines digitalen Dienstes?
Das, jetzt müsste man genau gucken.
Mit worauf, iMessage oder?
Worauf, ja, iMessage ist wahrscheinlich eher ein Telekommunikationsdienst. Das ist, also für diese Frage Vorratsdatenspeicherung und für die Frage, worauf hat denn ein Nachrichtendienst, eine Strafverfolgungsbehörde Zugriff, ist das eine wahnsinnig spannende Frage. Also, was ist mit Cloud-Diensten? Wir sind immer dran gewohnt, wenn wir sagen, oh, Daten nach Amerika, wenn das zu einem US-Cloud-Dienst geht, dann lesen da die Nachrichtendienste mit und so weiter, FBI. Ja, aber die Cloud-Dienste in Deutschland, die sind nicht, typischerweise nicht Telekommunikationsdienste. Also die Definition ist ja irgendwie, wenn es primär um die Übertragung von Signalen geht, Internetzugang und sowas, Telefon, das ist ein typischer Telekommunikationsdienst.
Vorratsdatenspeicherung.
Die müssen Vorratsdatenspeicherung machen. Das heißt, wenn ich als Cloud-Anbieter dir einen WAN dahin stelle und Kommunikationstools darin installiere und zur Verfügung stelle, dann geht das in Richtung TK-Dienst. Wenn ich aber einfach nur...
O365.
Ja, mit Teams könnte man argumentieren, ne? Dass zum Beispiel ein Tool wie Teams ein TK-Dienst ist, der Rest aber vielleicht nicht.
Okay, so, der Rest, sprich, ich kann mit dir an meinem Excel Word kollaborativ arbeiten.
Mhm.
Der geht Tele, TDD.
DDDG, genau. Genau, damals TTDSG, jetzt TDDD3D. Da gibt es die definierten Auskunftsverfahren. Da wird gesagt, ich soll, da steht nicht drin, ich muss Nutzungsdaten lange speichern. Ja, also wenn Microsoft wollte,
aber könnte... Aber Passwort rausrücken.
Genau. Und wenn ich die Nutzungsdaten habe und jemand fragt und kann nachweisen, es ist sozusagen ein relevanter Fall und er ist eine entsprechende Bundesbehörde, die da genau enumerativ aufgelistet ist, dann kriegt diese Behörde diese Daten.
Okay. Das ist ja hochspannend. Also das heißt, wir sind letztlich in dem, was man vorurteilsbehaftet den USA nachsagt, gar nicht so weit entfernt. Das heißt, wenn ich als Behörde weiß, es wurde O365 benutzt, dann kann ich quasi Auskunft von Microsoft verlangen, dass...
Microsoft veröffentlicht... in jährlichen Reports, wie viel Zugriffsanfragen es von staatlichen Stellen gab. Und da wird eben, da wird das sehr transparent, dass neben US-staatlichen Stellen eben auch sehr wohl andere, auch europäische staatliche Stellen, da mal nachfragen, ob sie mal Daten haben dürfen.
Nun ist das ja ein deutsches Recht erstmal.
Ja.
Gibt es da auf europäischer Ebene eine Rechtsverordnung, dass ich...
Nee, dazu hat man sich, nachdem man hat das mal versucht, vor einigen Jahren mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung, Zugriff auf Daten und sowas auf europäischer Ebene. Damit hat man sich aber vor dem EuGH eine blutige Nase geholt. Seitdem hat man das nicht mehr auf europäischer Ebene versucht.
Okay.
Also da spielt viel europäisches Recht rein, ja, die Definition von digitalen Diensten und sowas.
Und kommen wir denn jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung mit der neuen Bundesregierung in irgendwelche geänderten Zustände? Also es ist ja immer noch relativ kurz.
Ja,
da gab es immer diese Diskussion, wie hieß das Ding?
Quick Freeze, ne?
Quick Freeze, ja. Und gibt es da irgendwie eine...
Also es steht im Koalitionsvertrag drin, auch 2024 war das schon bei der Ampel en vogue. Die Idee ist sozusagen, dass man eben nicht anlasslos von allen dauernd immer alles speichert, aber dass man einem TK-Anbieter sagen kann, jetzt frier von dem Nutzer, weil bei dem haben wir einen Anfangsverdacht, friere das ab jetzt mal ein, sozusagen.
Und okay, dann fehlen dir aber ja die Daten von dem Zeitpunkt, okay, es wurde eine Anzeige erstattet oder es gab irgendeinen Anfangsverdacht, der ja, dann der ganze Durchgang Staatsanwaltschaft, Richter und dann erst ab richterlichen Beschluss quasi könntest du ja den Quick Freeze starten. Oder man würde direkt starten und dann sagen, okay, rausgeben erst auf richterlichen Beschluss.
Also es gibt dazu noch keinen konkreten Gesetzesentwurf. Wenn es die Regierung sicher machen will, macht sie das so, dass ein richterlicher Beschluss vorher erforderlich ist, weil es eben sonst dann werden eben Grundrechte gegeneinander abgewogen und dann ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eben stark betroffen, wenn da der Richtervorbehalt nicht greift. Und dann ist das in der Abwägung, weiß man nicht, was die Gerichte draus machen. Ne? Aber wenn sie bei ihrer bisherigen Linie, bei der relativ strengen Linie bleiben, dann ist es wieder eine große Gefahr für die Bundesregierung, dass das für verfassungswidrig erklärt werden würde ohne Richtervorbehalt.
Ja, spannend.
Genau, und jetzt kann man daraus noch eine Sache ziehen für sonstige Datenschutzthemen, nämlich genau diesen Blick über den Tellerrand, den du auch gemacht hast. So weit sind wir von den USA gar nicht entfernt. In den USA gibt es überhaupt keine gesetzliche Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung, jedenfalls auf Bundesebene nicht. In einzelnen Staaten ist das wohl so, da kenne ich mich aber im Detail auch nicht aus. Interessant ist aber diesen FISA Act, den man ja immer kennt, ne? Weil der ist ja ein Act, der im Zusammenhang mit den Snowden-Files und so weiter immer genannt wird, der ist den US-Nachrichtendiensten erlaubt.
Und das ist ja aber eine Bundesverordnung.
Das ist eine Bundesverordnung. Die sagt nicht, ihr müsst Daten speichern. Die sagt aber, wir wollen Zugriff auf Daten. Und jetzt kommt, genau wie in Deutschland, die Denke, nicht von jedem Unternehmen, ja, sondern von großen Cloud-Anbietern, E-Mail-Providern, sozialen Netzwerken, Hosting-Providern, die sind alle verpflichtet unter diesem FISA Act. Das steht in Artikel 702 FISA Act drin. Das heißt, du kannst, wenn du sozusagen mit einem Industriebetrieb in den USA irgendwie Daten austauschst, dann fällt der da vielleicht gar nicht drunter. Gut, vielleicht benutzt der wieder einen Cloud-Anbieter oder so. Deswegen sage ich aber Industrie, wenn der Oldschool Stahl macht, kriegt er das ja vielleicht ohne Cloud hin.
Es geht ohne AWS. Naja, funktioniert die Maschine nicht mehr. Predictive Maintenance, alles down.
Frag mal den Texaner, der sieht das vielleicht anders. Der fördert sein kleines Ölvorkommen noch ohne Cloud. Ja, genau.
Auch aber der hat IoT-Devices inzwischen, um zu gucken, ob seine Pumpe auch genug pumpt.
Das kann sein. Ja, aber das finde ich einen interessanten Parallelblick eben darauf.
Okay, und es ist nichts aus diesen, wie hießen diese Acts nach 9/11?
Der Patriot Act.
Genau, und war der eine.
Es gibt dann diesen Begriff Cloud Act noch, der sorgt aber vor allem dafür, dass diese Zugriffsrechte auch auf Tochtergesellschaften im Ausland ausgedehnt werden. Das, was im Patriot Act stand, wurde weitestgehend kassiert nach den Snowden-Enthüllungen durch den sogenannten Freedom Act.
Okay.
Trotzdem ist das noch umfangreich, was Nachrichtendienste da tun können heutzutage. Wir schreiben das immer, wenn wir sogenanntes TIA schreiben, ein Transfer Impact Assessment für Mandanten. Ne? Wenn wir also da jemanden haben, der schließt Standardvertragsklauseln ab, dann muss man da hinten in Artikel 14 der Standardvertragsklauseln reinschauen und dann steht da, man soll ein Transfer Impact Assessment machen. Man soll bewerten.
Für Daten, die in die USA gehen, für
genau.
Die Nicht-Datenschutz.
Oder woanders hin. Ne, da muss man das so ein bisschen niederschreiben, wie sind denn die Geflogenheiten, die rechtlichen Themen in dem Datenexportland, sind die da so, dass das überhaupt eingehalten werden kann, diese Standardvertragsklauseln. Und da spielt das natürlich eine große Rolle, dass man das so ein bisschen detaillierter dahin schreibt und dass man sagt, ist ja gar nicht so anders als in vielen anderen europäischen Staaten auch. Es gibt natürlich trotzdem gewaltige Unterschiede, nicht, dass wir jetzt hier falsch rumkommen. Ja? Also in Deutschland, wenn da irgendein Staatsanwalt sozusagen sehr gierig nach Daten ist, dann gibt es hinterher Rechtsschutz und man kann vor Gericht sehr gut feststellen lassen, was ist denn da schiefgelaufen im Nachhinein. Ja? In den USA gibt es diese Rechte für US-Citizens. Aber nicht für jeden. Da muss schon US-Citizen für sein. So, ne? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Natürlich gibt es da im Detail noch viele andere Unterschiede. Aber auch mal interessant, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen.
Also, was sagen wir als Fazit?
Neverending Story. Mal schauen, was diese Regierung so draus macht.
Also, wir werden uns nochmal unterhalten, wenn es mir in der Tagesschau wieder über den Weg läuft.
Genau.
Kleines Learning. Auch in Deutschland kommt man an Passwörter und an die Daten. Oder Behörden kommen da dran, wenn sie das möchten. Und vielleicht auch im weiteren Umfang, als das so deutlich bekannt ist. Ja. Euch bis zum nächsten Mal. Lutz, wir sehen uns hier. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat, ihr uns liked und vielleicht auch ein Posting macht, was ihr als Thema gerne nochmal von uns besprochen haben wollt. Sind wir immer offen für alles. Ja, danke. Tschüss.
Danke euch. Bis dahin. Ciao, ciao.
Stand der Technik.